Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Dienstagabend. Kurz vor der Sendung wurde der neue Turner-Preisträger bekannt gegeben, beziehungsweise die Preisträgerin. Darüber werden wir gleich sprechen, denn der Turner-Preis, der ist ja immer noch eine der wichtigsten Auszeichnungen des Kunstbetriebs überhaupt. Wir schauen nach Israel, wo nach zweijähriger Pause wegen des Gazakriegs nun wieder die Tanzfestivals stattfinden, ganz im Zeichen der Erfahrungen aus dieser Zeit, wie unsere Kritikerin beobachtet hat. Und am Abend diskutierte eine Gruppe von Geisteswissenschaftlern, wie die künstliche Intelligenz den Lehrbetrieb verändert. Da sehen manche auch große Potenziale. Das alles in der kommenden Stunde. Erstmal aber Musik von Summer Jai, Live Before I Die. Wolfgang Tillmanns hat ihn bekommen, Damien Hirst hat ihn bekommen, Tony Gregg hat ihn bekommen, Rachel Whiteread hat ihn bekommen, Jaslyn Kaur letztes Jahr den begehrten Turner-Preis. Einmal im Jahr wird er verliehen, in der Corona-Zeit dann gleich an 10 Künstler auf einmal. Seither hat der Turner-Preis aber auch ein bisschen an Renommee eingebüßt. Zu wenig streitbar, heißt es, zu harmlos, zu wenig innovativ. Zum Beispiel in diesem Jahr haben sich darüber Kunstkritiker und Kritikerinnen geäußert, als die Shortlist erschien. Dennoch wurde die Verkündung des neuen Preisträgers am Abend natürlich dann doch mit ganz großer Spannung erwartet.
You guys ready?
Okay.
And the winner is Nena Kalu.
Also Nina Kalu heißt sie, die diesjährige Turner-Preisträgerin. 59 Jahre alt, aus Glasgow stammend. Manche kennen sie vielleicht auch von ihrer Installation bei der Manifesta 15 in Barcelona. Carsten Probst, wer ist denn diese Nina Kalu und was macht ihr Werk so preiswürdig?
Also Nena Kalu ist eine britisch-nigerianische Künstlerin, dieses Mal übrigens auch die älteste der 4 Endrundenteilnehmerinnen und Teilnehmer, und sie wurde nominiert mit ihren sogenannten Hanging Sculptures, die hängenden Skulpturen, die sie eben auch schon auf der Manifesta 15 in Barcelona gezeigt hat, aber auch mit ihren großformatigen, so wirbelwindartigen Zeichnungen auf großen farbigen Papieren. Die Zeichnung und diese hängenden Skulpturen, die lassen sich eigentlich auch unmittelbar zusammendenken, denn Kalu wickelt, faltet, knotet für die Skulpturen so Stränge aus wiederverwendeten bunten Stoffen, Seilen, Klebebändern, Frischhaltefolie, Papier, aber auch so aus alten VHS-Bändern in und umeinander. Das lässt diese Skulpturen eigentlich so wie Kokons oder wie Bündel aussehen, aber ich selbst hatte immer sofort die Assoziation, dass sie auch was Wesenhaftes haben. Also Traumwesen könnten das sein oder auch so aufgehängte Körper. Aber zudem, und das wurde jetzt bei der Preisverleihung auch nochmal unterstrichen, ist sie die erste Künstlerin mit Lernbehinderung, die diesen Preis gewonnen hat. Also Kalu ist Autistin, sie spricht sehr wenig, und für die Dankesrede ließ sie dann eine langjährige Begleiterin für sich sprechen.
Also eine ganz besondere Entscheidung. Vielleicht schauen wir nochmal kurz auf die Shortlist, an der ja, wie schon erwähnt, jedes Jahr herumgekrittelt wird. Das gehört ja vielleicht auch zum guten Ton unter den Kritikern. Im Guardian hieß es ja sogar, der Turner-Preis sei eigentlich überflüssig. Teilst du diese Einschätzung?
Ja, ich fand die Kritik an den Nominierten dieses Jahr ziemlich überzogen, muss ich sagen. Aber es ist bei dem Turner-Preis, finde ich, eigentlich immer nichts anderes als, sagen wir mal, bei der Documenta, wo Kritiken dann teilweise besonders steile Formulierungen wählen, eben weil das Ereignis letztlich doch eine größere Bedeutung hat. Also eine zweite Nominierte, die ebenfalls schon im Vorfeld von der Kritik sehr viel abbekommen hat, war Sadie Xah, 1983 geboren. Sie hat so raumgreifende, gesamtkunstwerkartige Installationen und Malereien gemacht, in denen es auch um Spiritualität, so Schamanismus, geisterhafte Wesen geht, und die dann von manchen Kritikern regelrecht verspottet wurden. Das sei Kitsch und so weiter. Das wirkt natürlich auf den ersten Blick tatsächlich etwas dekorativ, was sie macht, aber ich fand es ein sehr durchdachtes Werk, bei dem Sadie Xah, die als Tochter einer koreanischen Mutter in Vancouver aufgewachsen ist, auch die Frage nach kultureller Identität entlang ihrer eigenen gebrochenen Biografie verhandelt. Also die hätte den Preis eigentlich für mich auch verdient gehabt. Und die anderen beiden sind der Vollständigkeit halber René Matic, 1997 geboren, die sich so als non-binäre Person begreift und mit ihren Fotografien sehr konkrete Porträts von Personen zeigt, die eben nicht klar einer Gruppe, einem Geschlecht oder einer sonstigen Identifikation zuzuordnen sind. Und letztlich Mohamed Sami, in Bagdad geboren, 1984. Der steht so eher für das klassische Genre, ist als Maler großformatiger Gemälde so in die Tradition der Landschaftsmalerei eingetreten, die dann so von technischen Spuren so zerfurcht, zerstört ist oder bedroht ist. Für mich eben so eher die handwerklich meisterliche Position dieses Mal.
Ist der Turner-Preis denn immer noch das Orakel, wo die Kunst momentan steht oder wo sie hinweist?
Nein, also viele Kritiker hoben dieses Jahr ja auch tatsächlich darauf ab, dass der Preis doch früher immer noch für Skandale gesorgt hatte, weil er so innovativ gewesen sei und heute seien die Künstlerinnen und Künstler alle doch so harmlos und weichgespült und so international und lassen sich gar nicht mehr zuordnen. Tatsache ist, dass sich natürlich auch der Kunstbegriff gegenüber den 80er, 90er Jahren, als der Preis noch provozierte, stark verändert und erweitert hat und dass es eben nicht mehr das eine Verständnis, den einen Stil gibt, der dann durch einen neuen abgelöst wird. Richtig ist auch, der Turner Prize gibt jetzt keine Richtung mehr vor, wie es vielleicht eben vor 30, 40 Jahren noch war. Er schwimmt jetzt eher so in der allgemeinen Entwicklung mit, setzt dabei vielleicht ein paar Akzente, aber das kann in der heutigen Situation auch gar nicht mehr anders sein. Und der Akzent, den der Preis heute gesetzt hat, also für eine Künstlerin aus einer Bevölkerungsgruppe, die auf dem Kunstmarkt eigentlich keine so große Rolle spielt, der gefällt mir eigentlich als Botschaft ganz gut.
Vermutlich muss man dann gleich dazu sagen, bis heute keine große Rolle gespielt hat, oder? Das wird sich jetzt ändern.
Genau, also der Preis war eigentlich immer auch natürlich eine Empfehlung für den Kunstmarkt. Aber wir sehen auch beispielsweise an der letztjährigen Gewinnerin, dass die Erfolge auf dem Kunstmarkt auch nicht mehr absolut garantiert sind. Also es kann auch sein, dass eine Künstlerin oder ein Künstler durchaus nicht unbedingt dann zum Superstar wird, wie beispielsweise Wolfgang Tillmanns.
Unser Kritiker Carsten Probst über die diesjährige Turner-Preisträgerin Nena Kalu. Am Abend wurde die Juryentscheidung bekannt gegeben. Vielen Dank, Carsten.
Danke auch.
1989, das Jahr des Mauerfalls, liegt nun schon 36 Jahre zurück und damit eine Phase des Umbruchs, die nicht nur im geteilten und wiedervereinten Deutschland, sondern eben in ganz Osteuropa. Dort haben viele Länder den Befreiungsbewegungen dieser Zeit längst Museen und Ausstellungen gewidmet, etwa das Solidarność-Zentrum in Danzig. Hierzulande ist das bislang nicht der Fall. Klar schaut man auf die DDR inzwischen nicht mehr nur durch die Repressionsbrille, sondern auch kulturgeschichtlich, aber wenig erinnert an die doch durchaus erfolgreiche Demokratiebewegung. Die Berliner Koalition hat nun schon mal Gelder für eine große Ausstellung zum 40. Jubiläum beschlossen. Claudia van Laak berichtet.
Zunächst ein klares Konzept, dann ein offizieller Beschluss und danach die Finanzen. Das ist eigentlich der normale Ablauf für ein neues Museum oder eine neue große Ausstellung. Im Land Berlin läuft es gerade umgekehrt. 19,2 Millionen Euro sind im nächsten Doppelhaushalt für eine sogenannte Freiheitsausstellung im Humboldt-Forum vorgesehen. Dieser Haushalt wird in 10 Tagen vom Abgeordnetenhaus verabschiedet. Die Initiatoren der Freiheitsausstellung sind glücklich. Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der landeseigenen Kulturprojekte GmbH.
Das erfreut uns, das ist ein guter Rückenwind. Ja, und jetzt stehen wir am Anfang einer schönen und wichtigen Diskussion. Aber ich glaube, lass uns starten. Wenn es alle gemeinsam irgendwie bereit sind, dass man etwas will, dann werden wir es auch schaffen.
Worum geht es? Schon lange wünschen sich frühere DDR-Bürgerrechtler und ihre politischen Mitstreiter einen Ort, an dem positiv an den Kampf für Freiheit und Demokratie in der DDR erinnert wird. Ursprünglich sollte dieses Forum für Opposition und Widerstand auf dem Gelände der früheren Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg entstehen. Frank Ebert setzt sich schon seit Jahren dafür ein. Der SED-Aufarbeitungsbeauftragte des Landes ist der Ansicht,
der Widerstand alleine gegen kommunistische Diktatur ist ja schon was Positives. Das Ergebnis ist das Positive, nämlich das kulminiert ja in der friedlichen Revolution, die wiederum kulminiert in der deutschen Einheit und damit auch in der europäischen Einheit. Und das ist etwas, was dringend, und zwar entsprechend auch der Dimension, dargestellt gehört.
Doch die Planungen für die Umgestaltung der früheren Stasi-Zentrale in Berlin kommen nicht voran. Deshalb haben Frank Ebert und Moritz van Dülmen Ausschau gehalten nach einem anderen Ort für die Freiheitsausstellung. Nun soll es das Humboldt-Forum sein.
Am ehemaligen Sitz des Palastes der Republik, an einem Ort, der sozusagen natürlich mitten in Berlin liegt, gut zentral gelegen. Und dort wird es eben perspektivisch einen Ausstellungswechsel geben.
Auf den Flächen des Landes Berlin im Humboldt-Forum befindet sich derzeit die Ausstellung Berlin global des Stadtmuseums. Bunt, laut und plakativ wird dort die Frage verhandelt, wie Berlin die Welt beeinflusst hat und wie die Welt Berlin. Es geht um die Geschichte des Kolonialismus, aber auch um die aktuellen migrantischen Communities in der Hauptstadt. Dieser weite Blick soll jetzt abgelöst werden durch einen engen Blick auf die kleine DDR? Nein, es soll um mehr gehen als die DDR, widerspricht Frank Ebert.
Wir haben es mit viel Glück, muss man ja dazu sagen, auch geschafft, quasi die Freiheit zu erkämpfen. Und da gibt es weltweit immer mehr Staaten, die in Autokratien, in Diktaturen übergehen, dort die Leute zu unterstützen, die um ihre Freiheit kämpfen und das aber auch darzustellen, weil es ist viel gar nicht bekannt.
Die 4000 Quadratmeter im zweiten Stock des Humboldt-Forums wollen erst einmal bespielt werden. Zum Vergleich, das Haus der Geschichte in Bonn verfügt ebenfalls über 4000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Als nächstes braucht es Gespräche mit dem Humboldt-Forum und mit dem Stadtmuseum, das die Ausstellung Berlin global verantwortet, sagt Kulturmanager Moritz van Dülmen.
Wir brauchen den Schulterschluss auch natürlich trotzdem zwischen Land und Bund. Das ist ja in Berlin immer trotzdem ein großes Thema. Das Humboldt-Forum wird maßgeblich natürlich unter BKM, also unter Bundesverantwortung betrieben. Auch hier versuchen wir, das miteinander zu verweben, weil am Ende wird so ein großes Vorhaben auch nur, wenn es ein Gemeinschaftsprojekt wird.
Noch gibt es kein ausgefeiltes Konzept, aber sehr wohl Geld und ein Eröffnungsdatum. Es soll der 40. Jahrestag des Mauerfalls sein, der 9. November 2029.
Ja, so eine Ausstellung braucht man, um auch das Positive in der deutschen Geschichte mal darzustellen.
Wir haben die Gefängnisse, wir haben die Gedenkstätten, die alle sozusagen auch eine Schwere in sich haben. Ganz wichtig, gar keine Frage, aber das könnte eigentlich eine perfekte Ergänzung sein.
Eine Freiheitsausstellung für die Demokratiebewegung zum 40. Jubiläum des Mauerfalls. Claudia van Laak berichtete über ein ambitioniertes Vorhaben, für das es immerhin schon mal Geld gibt.
Adventskalender.
Ich heiße Jörg Plath, bin Redakteur für die langen Literaturfeature von Deutschlandfunk Kultur, rezensiere auch für den Sender sowie für Zeitungen. Und mich hat der Literaturnobelpreis für Laszlo Kassner-Horkoy angeregt, den Roman zu verschenken, mit dem der Ungar vor 45 Jahren auf einen Schlag bekannt wurde. Satans Tango heißt er. Den Titel vergisst man so wenig wie das Buch. Es spielt in einem Dorf, das die meisten Bewohner bereits verlassen haben. Wer geblieben ist, der wusste nicht wohin. Oder er ahnt, dass es woanders auch nicht besser ist. Im Dorf regnet es fortwährend, der Putz bröckelt, der Schimmel blüht. Also belauert man die Nachbarn, bestiehlt die Schwester, schläft mit der Frau oder dem Mann von nebenan. Dann trifft Jeremias im Dorf ein und er lügt den Verzweifelten das Blaue vom trüben Himmel herunter. Der falsche Prophet arbeitet für die Polizei und entnimmt den Menschen das Letzte. Satans Tango ist eine ausgesprochen hypnotische Abwärtsspirale in Prosa. Mit diesem Buch will ich meinen Onkel Volker beschenken. Als Rentner liest Volker noch mehr als früher. Und als Schwarzseher, der den Zustand der Welt ja nicht zu Unrecht beklagt, liebt er Dystopien noch mehr als früher. Satans Tango wird ihm daher gefallen. Der Roman ist trostlos und schenkt zugleich Hoffnung. Denn die Dörfler sind ja noch nicht verschlungen vom Schlamm, und Laszlo Kassner-Horkoy schreibt über die düstere Szenerie auf fesselnde und funkelnde Weise. Passt doch zu Weihnachten.
Das achte Türchen unseres Adventskalenders mit einem Buch von Laszlo Kassner-Horkoy, der morgen Nachmittag in Stockholm seinen Literaturnobelpreis entgegennimmt. Das Buch Satans Tango ist als Taschenbuch bei Fischer erschienen und kostet 15 Euro. Zweimal sind sie ausgefallen, die beiden großen jährlichen Tanzfestivals in Israel, die International Exposure in Tel Aviv und die nicht ganz so traditionsreiche, aber etwas experimentierfreudigere International Dance Week in Jerusalem. Seit vielen Jahren finden diese beiden Veranstaltungen Ende November, Anfang Dezember hintereinander statt. Doch seit dem 7. Oktober 2023 ist alles anders oder war es zumindest. Israels Tanzszene stellte die Festivals wegen des Kriegs in Gaza ein. Dieses Jahr aber ist wieder zumindest äußerlich alles beim Alten. Unsere Kritikerin Elisabeth Nehring beobachtet die Festivals für uns vor Ort. Und kurz vor der Sendung, da konnte ich sie in Jerusalem erreichen. Hallo Elisabeth.
Hallo Marietta.
Das erste Festival in Tel Aviv ist ja gerade zu Ende gegangen. Das zweite in Jerusalem hat begonnen. Wie ist denn die Stimmung nach dieser zweijährigen Pause?
Auf beiden Veranstaltungen ganz außergewöhnlich, würde ich sagen. Ich fahre ja seit vielen Jahren hierher und verfolge insbesondere die International Exposure in Tel Aviv seit über 20 Jahren, das Festival hier in Jerusalem nicht ganz so lange. Die Gastfreundschaft, die war schon immer sehr groß, aber dieses Mal ist es wirklich unglaublich. Also man spürt natürlich Offenheit und auch Freude, dass jetzt wieder Leute kommen, aber vor allen Dingen auch eine ganz starke Dankbarkeit, dass internationale Gäste da sind. Und das hat natürlich damit zu tun, dass in den Zeiten, die vom Boykott geprägt sind, von dem ja auch die israelische Tanzszene ganz besonders betroffen ist, dass da die Tatsache, dass Kuratoren, Direktorinnen von Theatern, Tanzinstitutionen und Festivals anreisen und Journalisten, das wird als etwas sehr Wertvolles erlebt, sowohl von den Organisatoren als auch ganz besonders von den KünstlerInnen. Immer wieder, egal wo wir hinkommen, wurde gesagt, wirklich ganz ehrlich, danke, dass ihr gekommen seid, dass ihr mit uns in den Dialog geht, dass ihr euch interessiert. Das hat dann sowas total Warmes und gleichzeitig ist es auch unglaublich traurig und aufwühlend hier zu sein, denn man spürt ganz deutlich, dass dieser 7. Oktober 2023 immer noch eine ganz große Wunde ist, total präsent. In vielen Gesprächen wurde formuliert, jetzt wo fast alle Geiseln wieder da sind, kommen wir erst ganz, ganz langsam raus aus dem Überlebensmodus der letzten beiden Jahre. Und gleichzeitig weiß ja niemand, wie es weitergeht und ob mit den Wahlen im nächsten Jahr politisch etwas besser wird oder auch nicht. Also ich würde sagen, die Situation hier vor Ort ist so komplex und vielschichtig, ja, dass die Sendung nicht ausreichen würde, um es in der Tiefe zu beschreiben.
Ja. Zeigt sich denn diese Realität, diese Sorge, das Nachdenken auch auf der Bühne?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal muss man vielleicht vorausschicken, dass nicht alle Stücke, die wir jetzt hier gesehen haben, im letzten oder in den letzten beiden Jahren entstanden sind. Es gab schon einige, die auch noch älter sind. Das hat sicherlich auch mit dem Leben, den Lebens- und Arbeitsumständen nach dem 7. Oktober zu tun, auch der ganzen Ungewissheit, dem ganzen Hin und Her. Was mir hier in vielen Stücken auffällt, ist so eine ganz besondere Fürsorglichkeit, die Hinwendung der TänzerInnen zueinander, also solche Bewegungsmotive wie sich halten, erheben, sich gegenseitig stützen, aufeinander aufpassen, sich unterstützen, auch sehr intim miteinander sein und das nicht in einem erotischen, sondern ganz menschlichen Sinne. Das sind so Qualitäten, die mir aus diversen Stücken in Erinnerung sind. Natürlich gibt es hier immer diese ganz großen repräsentativen Produktionen, fast unvermeidlich, hätte ich beinahe gesagt, Vertigo Dance oder die Kibbutz Dance Company, das sind ja schon fast die Klassiker. Aber die aktuelle Situation, die liest man so eher in den Arbeiten, die eben auch selber nicht so ganz groß und repräsentativ sein wollen. Also Yossi Berg und Odette Graf zum Beispiel, zwei Choreografen, die nennen ihr Stück Mid War Dance Moves, da wo sie sehr lange Zeit eigentlich so eher formelle Bewegungsabläufe zeigen, wie sie in Stress- oder Kriegssituationen vorkommen. Das ist erstmal gar nicht so emotionalisiert. Die Choreografin Ofra Idel, die auch das Festival in Jerusalem hier ausrichtet, hat ein Duett über das Schreien gemacht als Antwort auf die Situation in Israel. Und in anderen Arbeiten von Uri Shafir, da drückt sich so eine starke Verunsicherung aus im Tasten, im Suchen des Körpers. Aber wir haben auch ganz lebensbejahende Produktionen gesehen. Disco Baby von Oren Laor und Nief Scheinfeld, da haben wir selber mitgetanzt. Also es gibt doch auch eine ganze Bandbreite an ja, Reaktionen oder Resonanzen auf die derzeitige Situation.
den Boykott gegenüber der israelischen Kulturszene und wie die Tänzerinnen und Tänzer davon betroffen sind. Das hast du eben schon erwähnt. Was sagen Sie darüber? Was berichten Sie darüber?
Ja, also ich sage mal, Ausladungen, abgesagte Projekte, abgebrochene Kooperationen zum Teil auch mit sehr langjährigen Partnern. Davon können hier ganz viele KünstlerInnen erzählen. Und den meisten von ihnen ist die Erfahrung dieses Gefühls einer ganz großen Isolation sehr stark anzumerken. Da sind ja nach dem 7. Oktober noch eine Reihe von Schocks gewesen. Also einmal die Relativierung oder sogar auch das Feiern des Massakers. Das hat es ja auch innerhalb der Kulturszene gegeben. Und dann eben die Tatsache, dass man als israelischer Künstler nur aufgrund seiner Herkunft nicht mehr eingeladen wird, während man selbst gleichzeitig auch noch auf die Demonstration gegen die Regierung geht. Also man merkt, wenn man mit den Leuten spricht, schon ganz schön deutlich, dass sie hier ganz schön was mitgemacht haben. Und was ich besonders erschreckend finde, ist, dass dieser Kulturboykott nicht nur die Falschen trifft, meiner Meinung nach, sondern auch eigentlich besonders Schwache. Linke KünstlerInnen, die zum Teil auch von der eigenen Regierung angefeindet werden, sich auch noch mit Kürzungen konfrontiert sehen, die müsste man im Gegenteil stärken als Kultur-Community, sage ich mal. Ganz besonders krass sind zum Beispiel arabische Israelis betroffen. Es gibt zahlreiche arabische ChoreografInnen in Israel, die vor dem 7. Oktober mit israelischen Künstlern oder Institutionen zusammengearbeitet haben, die dann damit völlig aufgehört haben, weil sie entweder Druck aus der eigenen palästinensischen Community bekommen oder, und das ist jetzt so mein totaler Kritikpunkt, von europäischen Partnern gesagt bekommen, wenn ihr mit uns auch noch zusammenarbeiten wollt, müsst ihr euch schriftlich von der israelischen Regierung distanzieren. Da ist ja Alain Platel aus Belgien, ein Choreograf, ganz groß dabei, so eine Art von Boykottdruck auszuüben. Aber das ist eben ein Riesenproblem für arabische Israelis hier vor Ort. Die haben ja sowieso schon ganz großen Druck hier im Land selber, werden stark diskriminiert seit dem 7. Oktober und würden eben mit so einer Erklärung sich selber und auch ihre Familien gefährden. Also das ist so ein bisschen der Gipfelpunkt der Idiotie, würde ich sagen. Aber insgesamt so ist, dass die Praktiken des BDS natürlich schon vor dem 7. Oktober gab, jetzt nochmal viel gravierender geworden sind. Aber wenn man hier ist, muss man sagen, muss einem aufgehen, dass mit so einer Art von Boykott gegen Kulturschaffende wirklich gar nichts, aber auch gar nichts gewonnen wird, sondern alle nur verlieren können. Aber wenn man nicht kommt, dann muss man ja auch nicht am eigenen Weltbild rütteln, sondern kann immer schön weiter unter Komplex alles in Gut und Böse einteilen. Und für mich ist es eine Art von europäischem Paternalismus, der hier als sehr schmerzhaft empfunden wird.
Elisabeth, welche Produktionen, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, bleiben dir denn besonders in Erinnerung, schon jetzt, wo das Festival noch läuft?
Ja, also ganz besonders eine, die noch gar keine Premiere richtig hatte. Die kommt erst am Donnerstagabend. Wir konnten aber schon eine Probe sehen, und zwar von dem neuen Stück von Ohad Naharin mit der Batsheva Dance Company, in dem sich am Ende der Vorstellung ein riesiger Plastikelefant aufgeblasen wird. Der füllt dann am Ende den ganzen Raum aus. Und das ist natürlich The Elephant in the Room, also der Elefant im Raum, als Sinnbild für das, über das in der israelischen Politik und Gesellschaft der Meinung von Ohad Naharin nach viel zu wenig gesprochen wird. Also Dinge wie der Umgang mit den Palästinensern, die Besatzung des Westjordanlandes, der Krieg in Gaza, die rechtsextreme Regierung. Und Ohad Naharin ist inzwischen 70 oder über 70. Und man merkt, der Choreograf ist einfach unglaublich wütend und er lässt es seine Tänzer mit jeder Faser ihres Körpers ausdrücken. Und das ist dieselbe Energie auf der Bühne im Studio wie die auf den Straßen jeden Samstagabend, wenn gegen die Regierung protestiert wird. Es ist einfach unglaublich stark und zielgerichtet. Die Tänzer schreien, man versteht oft nicht, was sie schreien. Das ist Hebräisch, aber auch Fantasiesprachen. Aber zwischendurch hört man immer so Fetzen. Es ist genug, genug, genug. Und ohne dass es im Programmheft oder irgendeine Erklärung geben würde, versteht man, was gemeint ist. Es ist genug. Es ist genug Krieg. Es ist genug Feindschaft jetzt gewesen. Wir brauchen ein anderes Leben. Und das hat mich unheimlich beeindruckt. Das war sehr stark.
Unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring über die Tanzszene in Israel, die ihre beiden Festivals wieder aufgenommen hat, das Exposure Festival und die gerade begonnene International Dance Week. Danke, Elisabeth.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-Klarinettist Benny Goodman gilt als einer der größten Jazzmusiker. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet, hat das Eisenacher Musikarchiv Lippmann und Rau nun 200 bisher unveröffentlichte Werke des Musikers digitalisiert. Das Archiv verfügt den Angaben zufolge über insgesamt 650 Tonbänder. Davon sind 300 unveröffentlicht. Darauf sind neben Live-Radiosendungen aus den 30er Jahren sowie Studioeinspielungen auch Mitschnitte von Konzerten, die zum Teil illegal von Fans aufgenommen wurden. Über spezielle Links sollen Interessierte nun Zugang zu den 200 digitalisierten Aufnahmen erhalten. Sie geben einen neuen Einblick in das Schaffen des Musikers. Die Sammlung ist laut Archiv die weltweit größte zu Benny Goodman. Die UNESCO hat angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine 19 weitere Kulturstätten unter verstärkten Schutz gestellt. Darunter sind das Taras-Schewtschenko-Theater in Charkiw, die Potemkinsche Treppe in Odessa und die Festung Akerman im Südwesten der Ukraine. Damit genießen jetzt insgesamt 46 ukrainische Kulturstätten diesen Status. Mehr als 500 Städten der Ukraine sind laut UNESCO dem Krieg bereits zum Opfer gefallen. Ein internationales Abkommen von 1954 verpflichtet Staaten, die an bewaffneten Konflikten beteiligt sind, dazu, die Unverletzlichkeit des Kulturguts zu gewährleisten. Auch Russland ist als Rechtsnachfolger der Sowjetunion daran gebunden, ebenso wie die Ukraine. Der oberste Gerichtshof der USA hat die Berufung gegen ein Buchverbot in texanischen Bibliotheken zurückgewiesen. Eine Gruppe von Einwohnern hatte versucht, gegen ein Verbot von 17 Büchern in öffentlichen Bibliotheken durch die Behörden vorzugehen. Die Bücher befassen sich mit Themen wie Pubertät, Rasse und Transgender. Nicht stattgegeben wurde dem Argument der Kläger, dass die Entfernung der Bücher gegen die verfassungsrechtlich geschützte Meinungsfreiheit verstoße. Zu den verbotenen Werken gehört auch das 1970 erschienene Buch »In der Nachtküche« des renommierten Autors Maurice Sendak, da dessen Hauptfigur in einigen Illustrationen nackt dargestellt ist. In den letzten Jahren kam es in den USA zu einer Zunahme von Buchverboten in öffentlichen Schulen und Bibliotheken. Diese wurden von konservativen Gruppen und neuen staatlichen Gesetzen vorangetrieben. Schwedische Klimademonstrantinnen, die ein Gemälde von Claude Monet mit Farbe beschmiert hatten, sind vom Vorwurf der Sachbeschädigung freigesprochen worden. Das Gericht in Stockholm befand, sie hätten nicht vorgehabt, das Gemälde »Der Garten des Künstlers in Giverny« zu beschädigen. Die beiden Frauen hatten im Juni 2023 im Nationalmuseum in Stockholm das Schutzglas vor dem Monet-Gemälde mit roter Farbe beschmiert. Das Kunstwerk selbst blieb unbeschädigt, lediglich der Rahmen bekam Farbspritzer ab. Die beiden und vier weitere Demonstranten waren wegen Sachbeschädigung angeklagt worden. Die Angeklagten hatten betont, dass sie eine leicht zu entfernende Farbe benutzt und ein hinter Glas geschütztes Bild attackiert hatten. Dem folgte das Gericht nun.
Künstliche Intelligenz verändert alle Lebensbereiche, ganze Berufsfelder könnten wegfallen. Die Schulbildung steht vor großen Fragen und auch die Kulturschaffenden sehen sich inmitten von Umbrüchen, von der Film- über die Musikproduktion, das Schreiben und natürlich auch die Forschung. Bei den Geisteswissenschaften etwa geht es ja ganz grundlegend darum, Texte zu lesen, sie weiterzugeben und zu bearbeiten. Heute fand dazu in Essen eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen verschiedener Universitäten statt, moderiert von der Literaturwissenschaftlerin Julika Griem, Leiterin des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Guten Abend, Frau Griem.
Guten Abend.
Gestern haben wir auf 10 Jahre OpenAI zurückgeblickt. Können Sie, bevor wir auf die Diskussion schauen, die ja gerade zu Ende gegangen ist, mal beschreiben, wie der Einsatz von KI den geisteswissenschaftlichen Betrieb jetzt schon verändert hat?
Dieser Betrieb hat sich maßgeblich verändert. Wir vermuten, dass mindestens 50% der Studierenden die generativen Modelle nutzen. Die können ja ganz viel. Sie können Quellen auswerten und einschätzen. Sie können wissenschaftliche Fragestellungen entwickeln. Sie können Datensätze interpretieren. Sie können ganze Texte, Hypothesen und Argumentationen formulieren und besser machen. Und es wäre ja ein Wunder, wenn Studierende nicht auf diese Hilfsmittel zurückgriffen. Oft sind sie ja de facto technisch viel besser darauf vorbereitet als ihre etwas älteren Lehrenden, die ja übrigens, das ist ein doppelter Standard, über den wir auch gesprochen haben, selbst längst auf solche Hilfsmittel zurückgreifen und dennoch gern in das Lamento verfallen, dass die Jugend auf irgendeine Weise verdorben wird, weil sie sich dieser Mittel bedient.
Also war das heute Abend auch ein Abend des Lamentierens?
Das war es gerade nicht, erfreulicherweise. Wir haben uns am Anfang darauf geeinigt, dass wir genauer in die Praxis und in den Alltag des Studiums hineinschauen wollten und zunächst mal offen in die Runde gefragt, ob es nicht auch Erfahrungen gibt mit Studierenden, die uns auf positive Weise überrascht haben, gerade weil die jüngeren Generationen von Studierenden Dinge wissen und können, die Ältere vielleicht noch gar nicht erfahren haben.
Und was ist das zum Beispiel dann?
Das ist zum Teil ein sehr versierter Umgang mit den sogenannten Prompts. Das ist die erfreuliche Tatsache, dass wir nach Jahren einer offenbar schlechter werdenden Rechtschreibung und Orthographie jetzt wieder Texte bekommen, die perfekt durchkorrigiert sind, die in der Tat auch lesbarer sind und die sich auch durchaus versiert an Literatur und an Quellen annähern. Bei aller Vorsicht gleichzeitig gegenüber den Problemen, die wir auch benannt haben, dass man vielleicht manchmal versäumt, wenn man sich dieser Hilfsmittel bedient, die Quellen genau zu prüfen, dass man zu wenig Zeit damit investiert, Texte tatsächlich gründlich zu lesen, gerade dann, wenn sie schwierig und sperrig und komplex sind.
Das heißt, der Qualitätsstandard steigt, aber man weiß eben nicht, von wem er erzeugt wird.
Das wissen auch Studierende. Ich glaube, wir müssen gemeinsam viel mehr darüber sprechen, und zwar in Ruhe und gründlich sprechen, was mit unseren ja nun schon lange tradierten Begriffen und Vorstellungen von Autorschaft, von Urheberrecht, von intellektuellem Eigentum im Zusammenspiel mit diesen neuen Sprachmodellen passiert. Es könnte ja auch eine Chance sein, sich in einer sich dynamisch wandelnden Wissens- und Wissenschaftsgesellschaft darüber zu unterhalten, wie sich gerade solche Grundlagen der Wissensproduktion innerhalb und außerhalb der Wissenschaft durch Technologie ändern.
So als Laie oder als Mensch, der nicht in diesem Forschungsbetrieb drin ist, stelle ich mir vor, es geht natürlich sofort darum, wie man eigentlich Leistung noch messen kann, bewerten kann, wenn man nicht weiß, von wem sie kommt. Das geht ja dann letztendlich bis hin zu Studienabschlüssen. Oder ist vielleicht die andere Frage, dass man Leistung auch anders abfragen muss, sodass man vielleicht auch ausschließen kann, dass KI benutzt wird? Also sind das so die Fragen, um die es geht?
Das waren absolut die Fragen. Sie sprechen viele wichtige Punkte an. Einigkeit herrscht darüber, dass die KI-Detektoren, die gegenwärtig im Einsatz sind, ebenfalls immer hinterherhängen. Auf diese Programme kann man sich nicht zuverlässig verlassen. Deswegen ist auch die Kontrolle der Eigenständigkeit von Leistung im Grunde nicht wirklich durchzuführen. Eine häufige Empfehlung, die man auch in den Medien sehr häufig findet, ist, wir müssen umsteigen von schriftlichen Prüfungsleistungen zur Mündlichkeit. Dafür spricht einiges, aber wir hatten eine sehr interessante Diskussion darüber, A, ob das unter Bedingungen einer immer noch in Deutschland zu beobachtenden Massenuniversität vom Personal her überhaupt zu machen ist. Das kostet Zeit und Ressourcen. Und B, kann man sich ja auch in mündlichen Prüfungen fragen, ob das eine Prüfungsform ist, die tatsächlich zu der Beteiligung, zu der Inklusion, zu der Chancengleichheit in jedem Fall führt, die man sich wünschen würde.
Warum nicht?
Weil zum Beispiel gerade in den Geisteswissenschaften bestimmte habituelle Vorteile, auf die Bildungsaufsteiger und Erstakademikerinnen vielleicht nicht unbedingt zurückgreifen können, auch durchschlagen auf die mündliche Prüfungsleistung. Mhm. Aber auch hier gibt es wieder Pro und Contra. Es gab ein interessantes Leitmotiv in unserer Diskussion, das sich darum drehte, dass viele dieser technologischen Neuerungen ihre eigenen Demokratisierungsversprechen mit sich liefern. Das war beim Internet genauso. Also das Versprechen, die Schwellen zu senken, die Zugänge zu verbessern. Und diese Frage stellt sich natürlich auch bei den neuen Sprachmodellen wieder. Sind das nicht Möglichkeiten, um Leuten, die bisher nicht so gut vertreten waren im Bildungs- und Ausbildungssystem, Chancen zu eröffnen.
Was denken Sie, Frau Griem?
Es gibt Argumente dafür, dass über den Weg der technologischen Affinität Gruppen angesprochen werden können, die vorher vielleicht nicht so gut beteiligt wurden. Man kann auch an duale Ausbildungssysteme, an Hochschulstudien denken, die schon sehr stark auf KI setzen und sich fragen, also ist das nicht zum Beispiel für eine alleinerziehende Mutter, für Leute, die parallel zum Studium arbeiten müssen, eine Möglichkeit, das eigene Studium viel besser auf die eigene Lebenssituation abzustimmen? Und hat das nicht vielleicht eine inklusive Wirkung? Aber es gibt auch Argumente, die eher dagegen sprechen, ganz einfach angefangen mit der Tatsache, dass richtig gute Modelle auch kosten. Und es ist natürlich die Frage auch im Raum, wer kann sich welche KI-Unterstützung leisten? Und zu diesen Kosten gehören natürlich auf jeden Fall auch die Umweltkosten, die Kühlung, all die Folgekosten für die Bereitstellung dieser riesigen Datenmaschinen, die sich ja auf ganz verschiedene Weise auch ungünstig auswirken können. Auch das muss idealerweise im Studium mit thematisiert werden, wenn das Versprechen gemacht wird, ihr könnt hier mithilfe dieser Tools effizienter und erfolgreicher studieren.
Wie sieht denn die Perspektive der Studierenden aus? Da saß heute ja auch eine Vertreterin auf dem Podium.
Das war eine Studierende aus Bochum in den Geisteswissenschaften, die gleichzeitig stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Ruhr-Universität ist und die eine interessant konstruktive Perspektive auf ein Geschehen hat, das, glaube ich, viele der Älteren von uns, ich bin auch über 60, viel dystopischer und viel kulturkritischer beurteilen. Und es hängt einfach damit zusammen, dass wir es hier mit Digital Natives zu tun haben, die ganz selbstverständlich in diese Kultur hineinsozialisiert sind, die das seit langem schon anwenden, für die das in ihrem Alltag, in ihrer Lebenswelt ganz selbstverständlich ist und für die viele dieser Erfahrungen auch ermächtigend sind. Ermächtigend an dem Punkt, wo vielleicht in konventionelleren Lernsituationen einfach zu häufig die Anforderung immer noch im Raum ist, hier ist ein komplexer Text, Komplexität ist gut, mit Komplexität muss man auch schon im zweiten Semester umgehen können und wer sich darauf nicht einlässt, ist raus. Und wenn an dieser Schwelle Leute, die mit KI umgehen können, sagen können, diesen Text von Humboldt finde ich jetzt hier wirklich schwierig und ich lasse mir erst einmal auch dabei helfen, diesen Text zu kontextualisieren, zu verstehen, unter welchen Bedingungen er entstanden ist, wie ich ihn einordnen kann, dann ist es eigentlich eine Hilfe, die es Studierenden leichter macht, sich auch auf schwieriges Material einzulassen. Natürlich muss auf der anderen Seite auch betont werden, dass die KI nicht dazu führen sollte, dass wir jegliche Erfahrung der Irritation, für die Universität ja auch ganz wichtig ist, dass wir jegliche Form der Irritation, die auch Erkenntnis stiften kann, aus dem Weg kommen. Und diese Balance gilt es, glaube ich, gemeinsam auszutarieren.
Julika Griem, Leiterin des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen, über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in den Geisteswissenschaften und die Veränderungen im Lehr- und Forschungsbetrieb. Herzlichen Dank, Frau Griem, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Spätestens seitdem der ukrainische Präsident Selenskyj sein Land durch den Krieg führt, ist seine Vergangenheit als Schauspieler und Komiker ja mehr oder weniger vergessen. Aber seine ehemalige Kabaretttruppe Quartal 95, die tritt weiterhin auf. Was auch ein bisschen heikel ist, denn nach alter Tradition macht man da ja auch Witze über führende Politiker. Und in der Ukraine gibt es aktuell ja auch einen veritablen Korruptionsskandal. Unser Korrespondent Florian Kellermann hat eine Vorstellung in Kiew besucht.
Die Konzerthalle füllt sich bis auf den letzten Platz. Zwei Freundinnen machen es sich in ihren Sitzen bequem. Sie hätten zum ersten Mal Karten ergattert für ihre Lieblings-Neujahrsshow, die hier aufgezeichnet wird. Die vom Quartal 95, der wohl bekanntesten ukrainischen Stand-up-Comedy-Truppe. Sie wurde von Präsident Volodymyr Selenskyj mitgegründet. Die beiden Freundinnen, 28 und 30 Jahre alt, haben in etwa den gleichen Geschmack. Witze über Beziehungsgeschichten sind uns am liebsten. Über den Krieg bitte nicht. Der ist nicht zum Lachen. Wir hatten heute wieder einige Stunden Stromausfall. Politik, wenn es denn sein muss. Aber ich kenne mich da ziemlich schlecht aus. Etwas anders sieht das Volodymyr Koinchitz, ein Soldat, dessen Einheit an der Front kämpft. Wie einige Kameraden ist er vom Quartal eingeladen worden. Auch über den Krieg muss man Witze machen können. Die Soldaten tun das auch an der Front. Und das zeigt, dass ihre Psyche normal funktioniert. Ein Problem wird es, wenn sie alles in sich hineinfressen. Krieg und Politik, um dieses Thema kommt die Show heute nicht herum. Denn sie ist selbst ein Politikum. Einige Künstler haben abgesagt, wegen eines Korruptionsskandals. Timur Mindic, Miteigentümer von Quartal 95 und Freund von Zelensky, hatte Einfluss auf verschiedene Ministerien, fanden Korruptionsermittler heraus. Er zweigte Geld ab, das im Krieg fehlte. Gleich zu Beginn, ein gespielt betrunkener Comedian tritt auf die Bühne und ist erbost. Als ich 2019 zum Quartal gestoßen bin, hat man mir gesagt, ich würde einer der wichtigsten Schauspieler. Aber niemand hat mir gesagt, dass ich ein zweites Maul brauche, um diese ganze Scheiße zu schlucken. Er beklagt sich, dass alle ihn mit diesem Mindic in Verbindung bringen, den er doch gar nicht kennt. Mindic, der sich inzwischen ins Ausland abgesetzt hat, ist hier der Bösewicht. Zelensky kommt glimpflich davon. Viele der Fans sind einverstanden, so der 35-jährige Radiomechaniker Oleg. Zelensky hat mit der Korruption nichts zu tun. Wenn er gewusst hätte, wie das alles kommt, wäre er nie Präsident geworden. Er hatte doch schon viel Geld. Alle haben ihn gekannt. Er hat das alles nicht nötig gehabt. Um den Krieg geht es dann auch an diesem Abend in einigen Sketchen. Ein älteres Ehepaar versucht verzweifelt, Sex zu haben, dick in Jacken gepackt, weil wegen der russischen Luftangriffe die Heizung ausgefallen ist. Mal lehnt er sich dabei über den Ölradiator, mal sie.
Florian Kellermann über Quartal 95, die Kabaretttruppe von Volodymyr Zelensky, die immer noch tourt, auch ohne ihn. In die Feuilletons von morgen Mittwoch hat Gregor Sander geschaut und viel Material gefunden, auch über den Literatur-Nobelpreisträger.
An diesem Mittwoch wird in Stockholm der Nobelpreis für Literatur an den Ungarn Laszlo Krasznahorkai verliehen und Judith von Sternburg jubelt in der Frankfurter Rundschau. Glücklich der Nobelpreisträger, der sofort nachlegen kann. Noch glücklicher sein Publikum. Um uns dann zu erklären, dass in Ungarn gerade ein ganz neues Buch Krasznahorkais erschienen ist, wir hierzulande aber wenigstens mit der Übersetzung des vorletzten Romans pünktlich zur Preisverleihung beglückt werden, den die FR-Kritikerin so beschreibt. Zömle ist weg, besteht immerhin aus 12 Sätzen. Das sind 11 mehr als der Vorgänger Herrscht 07769. Verbindungen zwischen den Büchern gibt es, was einen intellektuell überforderten Helden betrifft, der in rechtsextreme gewalttätige Kreise gerät. Was diesem 91-jährigen Helden Onkel Joschi widerfährt, beschreibt Gregor Dotzauer im Berliner Tagesspiegel so. Eine skurrile Schar von Monarchisten spürt ihn in seiner dörflichen Verborgenheit auf und redet ihm ein, als letzter Spross der vor 750 Jahren vom Thron gestoßenen Arpaden-Dynastie, Ungarns erster Herrscherfamilie, der legitime Anwärter auf die Krone im heiligen Vaterland zu sein, das dringend einen König brauche. Judith von Sternburg zeigt sich in der FR begeistert bis in die Schlusswendung des Romans, mit der Krasznahorkai noch einmal zeigt, was große Literatur ist, dass sie ganz einfach ist, dass sie immer möglich macht, für einen armen Dummkopf eine Träne zu vergießen. Gregor Dotzauer vom Tagesspiegel bedauert sogar ein bisschen, dass dieser Roman für Fans schon fast ein wenig zu einfach ist. Denn der Lohn der konzentrierten Lektürearbeit, die seine Texte nun einmal erfordern, eine Voraussetzung, die man schon kaum mehr erwähnen darf, ohne der intellektuellen Arroganz verdächtig zu werden, ist in früheren Büchern höher. Über jeden Zweifel erhaben scheinen die Rocker von Radiohead zu sein, die gerade in Berlin 4 ausverkaufte Konzerte nacheinander spielen. Zumindest, wenn man den ausschließlich männlichen Kritikern vom Mittwoch glaubt. Radiohead ist die größte Band ihrer Generation. Vom ganz großen Glück, dabei gewesen zu sein, schmachtet Peter Hut in seiner Überschrift in der Tageszeitung Die Welt und Hannes Soltau titelt im Tagesspiegel »Der Abend, an dem das Zweifeln endete«. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung versucht Jan Wiele, 30 Jahre Radiohead so zu erklären. Man hat allerdings noch nicht viel über Radiohead gesagt, wenn man die Stimme des Sängers Tom York nicht erwähnt hat. Sie war so eingängig wie unheimlich von Anfang an in ihrem Schwanken zwischen Fragilität, hymnischem Singen und verzweifeltem Schreien, emblematisch schon in dem frühen Hit Creep, ohne den für viele, die heute zwischen 40 und 60 sind, keine Erinnerung an die 90er auskommt. Umso erstaunlicher erscheint dann diese Erklärung von Hut in der Welt. Natürlich haben Radiohead ihren größten Hitparadenerfolg auch in Berlin nicht gespielt. Creep, dieses wunderbare Stück über Entfremdung von der Welt, von Außenseitertum und Distanz zu allem und jedem, wurde als zu abgenudelt für die weitere Verwendung befunden und wird nur noch selten gespielt. 3 begeisterte Kritiker und ein hingerissenes Publikum, ohne dass der Überhit der Band gespielt wurde, das kann man wohl wirklich nur als Erfolg werten. Als einen solchen sehen die Feuilletons auch die Fernsehzusammenarbeit von Bjarne Mädel und Olli Dittrich, die in Prange, man ist ja Nachbar, in der ARD als 2 seit Jahrzehnten nebeneinander wohnende in Hamburg aufeinanderprallen. Was sich für Heike Hupert in der FAZ hauptsächlich so erklären lässt: Beide sind zuallererst Sprecher, Charaktere, die sich über ihr Reden und Schweigen vermitteln. Holger Gerz schwelgt hingegen in der Süddeutschen Zeitung hemmungslos: Einen feineren, lakonischeren Weihnachtsfilm als diesen kann es gar nicht geben.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.